Robin Ticciati, Chefdirigent, Berlin braucht Musik.
Leslie Riva-Rupert, Cellistin, Berlin braucht Musik.
Raphael Menzen, Trompete, Berlin braucht Musik.
Caroline Zohl, Fagott, Berlin braucht Musik.
Stefan Mörth, Klarinette, Berlin braucht Musik.
Elena Rindler, zweite Violine, Berlin braucht Musik.
Andreas Klein, Posaune. Berlin braucht Musik.
Berlin braucht Musik, sagt das Deutsche Symphonieorchester Berlin. Alle brauchen Musik, sagt Professor Eckart Altenmüller. Warum ist das so? Warum brauchen wir Menschen Musik?
Ja, also Musik ist natürlich ein ganz wichtiges Medium, um Emotionen zu erzeugen und Menschen miteinander zu verbinden. Musik erinnert uns an großartige Stunden. Musik ist aber gleichzeitig auch ein Manipulator, kann unsere Stimmung in die richtige Art und Weise mit verändern. Und jetzt gerade, wenn wir so allein sind und so isoliert sind, da kann Musik eben dazu führen, dass wir uns wieder an die Gemeinschaft miterinnern, weil Musik immer auch Gemeinschaft repräsentiert.
Und das auch schon immer getan hat. Es gibt Höhlenmalereien zur Verwendung von Instrumenten. Man hat Funde gemacht von Instrumenten, die nicht verrottet sind, weil sie zum Beispiel aus Tierknochen gemacht sind. Und das führt zurück bis in die Steinzeit, wo offenbar schon Musikinstrumente gebaut wurden. Also muss dieses Gefühl, dass Musik die Zusammengehörigkeit fördert, schon sehr alt sein oder gar genetisch bedingt.
Also es ist mit Sicherheit genetisch bedingt. Die ältesten Musikinstrumente, die wir gefunden haben, sind ja die Flöten aus Elfenbein und aus Adler- und Geierknochen. Die sind um die 50.000 Jahre alt. Die sind wunderbar geschnitzt, die sind verziert, die sind mit Ornamenten versehen. Und diese damaligen steinzeitlichen Menschen, es waren keine Neandertaler, sondern war Homo sapiens sapiens. Diese Menschen, die haben offensichtlich unglaublich viel Liebe und auch Wichtigkeit in die Herstellung von so einem Kunstprodukt, nämlich eines Musikinstrumentes, gelegt. Und wir gehen davon aus, dass diese Instrumente zum gemeinschaftlichen Musizieren und Tanzen mit benutzt wurden, dass also auch noch andere Instrumente dabei waren, wahrscheinlich einfache Schlaginstrumente. Wahrscheinlich wurde auch dazu gesungen, in jedem Fall aber auch getanzt. Und die Idee ist dabei die, dass eben diese steinzeitlichen Menschengruppen, die vor etwa 50.000 Jahren im oberen Donautal, also in der Gegend von Sigmaringen, da sind die gefunden worden, die Menschen, die damals da gelebt haben, dass die eben dann abends zum Beispiel nach der erfolgreichen Jagd das gefeiert haben mit solchen musikalischen Ereignissen, spontanen Festivals mit Musik und Tanz. Und das hat dann eben dann die Gruppenbindung erhöht, hat ein Wohlbefinden erzeugt. Das Leben damals war ja extrem hart. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Also das Klima war um 50.000 vor Christus im oberen Donautal, so wie heute an der Küste von Grönland. Die haben immer gefroren. Die hatten zwar genug zu essen, aber es war halt immer affenkalt. Und dann mussten sie dann diese schweren Renntiere 20 Kilometer weit über die schneeverwehten Hochflächen der Alp schleppen. Die haben also schwerste körperliche Arbeit gemacht. Viele waren krank, viele hatten Karies oder Zahnschmerzen und solche Sachen. Und da war die Musik natürlich ein wichtiger Punkt, um da rauszukommen aus dem Alltag, aus diesem wirklich anstrengenden Leben und sich in eine Art von gemeinschaftlichem Rausch zu singen und zu tanzen.
Wir wissen heute, dass es Freude macht, Musik zu teilen und dass Musik auch etwas ist, das eigentlich jeder machen kann. Jeder Mensch kann singen, jeder kann ein Schlaginstrument bedienen, jeder könnte theoretisch eine Saite streichen oder eine Flöte blasen. Wie viel man dafür üben muss, damit es schön klingt, das sei jetzt mal dahingestellt. Und das war damals bestimmt nicht anders. Aber gab es so Singalongs, wie man modern sagt? Gab es das, dass man musikalische Zusammenkünfte gepflegt hat?
Ja, also mit Sicherheit war das eine Tradition, es war eine Kultur, die wahrscheinlich schon den Kindern mit vermittelt wurde. Und es ist ja ganz interessant, auch bei heutigen, zum Beispiel ostafrikanischen Ureinwohnern in Nordkamerun, da gibt es ja nicht mal ein Wort für Musiker, weil nämlich jeder Mensch Musik macht. Und bei diesem Stamm der Maffa, die sind sehr gut erforscht worden, da ist es auch so, dass jeder junge Mann zur Initiation im Alter von etwa 15 Jahren eine eigene Flöte erhält. Und diese Flöte ist auf einen bestimmten Ton eingestimmt. Und diese Einstimmung, die nimmt der Schamane vor. Und das ist also tatsächlich so, dass da eigentlich die Musik ganz, ganz fundamental mit zum allgemeinen Leben mitgehört. So wird es in der Steinzeit auch gewesen sein. Wir haben auch noch natürlich neurobiologisch sehr gute Hinweise, dass Musizieren und Musik eben nicht nur, wie man so schön ausgedrückt hat, Käsekuchen, also nice to have, aber eigentlich verzichtbar und ungesund war Musik eben nicht, sondern wir haben klare genetische Hinweise. Es gibt eine sehr große Zwillingsstudie aus den skandinavischen Ländern, die zeigt, dass die Musikalität, die Fähigkeit, Töne zu behalten, Tonhöhen zu unterscheiden, Melodien nachzusingen, Rhythmen zu reproduzieren, dass die hochgradig genetisch bedingt ist.
Und dann auch unterschiedlich transportiert wird. Es gibt ja Menschen, die können keinen Takt halten, andere können keine Melodie nachsingen, jedenfalls nicht in unserem herkömmlichen Verständnis. Das muss man immer dazu sagen, nicht alles ist ja Kammerton A oder Viervierteltakt. Musik besteht ja aus ganz vielen Komponenten, die nicht bei allen gleich entwickelt sind, oder?
Das ist nicht bei, also es ist bei allen gleich, dass Musik aus vielen Ebenen besteht, aber es ist natürlich unterschiedlich, wie stark diese Fähigkeiten genetisch bedingt ausgeprägt sind. Wahrscheinlich wird die Bereitschaft, Musik lernen zu können, die wird wahrscheinlich von den Genen festgelegt. Und da gibt es Menschen, die haben eine sehr große Bereitschaft und die werden dann eben auch zu der Gruppe der Musikberufsmusikerinnen und Berufsmusikern kommen. Und dann gibt es andere Menschen, die haben tatsächlich Schwierigkeiten, eine Quinte von einer Quarte zu unterscheiden. Und das ist auch nicht schlimm. Auch die haben Freude an der Musik, aber sie haben eben nicht die Präzision des Gehörs oder die Präzision der rhythmischen Empfindung. Es gibt nur ganz, ganz wenig Menschen. Man rechnet etwa 3 bis 4 Promille, also 3 bis 4 auf 1000, die haben tatsächlich überhaupt keinerlei Affinität zur Musik, haben große Schwierigkeiten, Tonhöhen zu unterscheiden und haben auch eigentlich keine Fähigkeit nachzusingen und können auch nicht Rhythmen nachschlagen. Das ist eine Teilleistungsschwäche, auch die ist übrigens genetisch bedingt. Und man bezeichnet diese Menschen als sogenannte Amusiker, also Menschen, die eine ererbte Amusie haben. Ist eine große Rarität, ist eine total interessante Teilleistungsstörung, weil diese Menschen nämlich auch in etwas anderem oft etwas Schwierigkeiten haben. Sie können nämlich auch die Emotionen anderer Menschen nicht so gut erkennen. Also sie haben so ein bisschen wie in die Richtung Asperger-Autismus, weil sie offensichtlich den Stimmklang, eigentlich also die Musik in unserer Sprache, daran, dass sie jetzt hören, dass ich zum Beispiel aus Süddeutschland komme, der Stimmklang, der drückt ja auch die Emotionen aus und den können diese Menschen eben auch nicht gut wahrnehmen.
Es gibt auch das Phänomen der Hyperakusis, das heißt Menschen, die es nicht aushalten, Musik zu hören. Ist das auch eine genetische Schwäche oder eine Hochsensibilisierung des Gehörs?
Ja, also das ist wahrscheinlich auch genetisch mitbedingt, hat auch etwas zu tun mit einer insgesamten sehr niedrigen Reizschwelle. Menschen, die Hyperakusis haben oder Menschen, die überhaupt so auf akustische Ereignisse sehr sensibel und sehr präzise auch reagieren, sind auch sehr empfindlich hellen Lichtstrahlen gegenüber, sind auch sehr empfindlich bei Berührungen. Es sind wahrscheinlich Menschen, die tatsächlich einen geringeren Filter haben, also unser Wahrnehmungssystem wird eigentlich im Alltag immer gefiltert und wir können die Dichte dieses Filters wie eine Art von Sonnenjalousie, können wir die einstellen, dass viel oder wenig gefiltert wird. Und Menschen mit einer derartigen Überempfindlichkeit oder Hochsensibilität, bei denen sind diese Filter nicht ausreichend gut ausgeprägt. Übrigens auch wieder total spannend, diese Filter sitzen im Gehirn, das weiß man heute, im sogenannten Thalamus. Und dort werden diese Filter eben entsprechend von uns, vom Stirnen, also von unserem Willen auch mit beeinflusst. Das heißt, wir können durchaus, wenn wir uns extrem konzentrieren, können wir auch kurzzeitig so einen hypersensiblen oder hyperakustischen Zustand erreichen. Machen viele Musikerinnen und Musiker, wenn sie üben, zum Beispiel beim Einstimmen, geht es automatisch, dass sie sich wahnsinnig genau auf diese wenigen Cent, also weniger als Viertels-, Fünftels-, Sechstelstöne einstimmen können. Und das ist etwas, was wir auch beeinflussen können.
Durch Training sicherlich, denn wer übt, wird zum Meister, sagt man ja oder so ähnlich.
Durch Training, genau so ist es. Und wir trainieren eben, wenn wir ein Instrument erlernen, nicht nur die feinmotorischen Fertigkeiten und die Wahrnehmung des Instrumentes, eine Geige zum Beispiel, sondern wir trainieren natürlich gleichermaßen unser Gehör. Und wir trainieren natürlich auch die mit der Musik verbundenen Emotionen und wir trainieren auch die Art und Weise, wie wir Musik Menschen darbieten und anbieten. Weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt, wie wir dieses wunderbare Geschenk dann als Geschenk auch verpacken.
Kommen wir nochmal zurück zu diesen Steinzeitmenschen. Waren die weniger musikalisch als der moderne Mensch, der hoch ausgebildet ist, der komplexe Symphonien zu schreiben vermag und sich Konzertsäle baut? Wir haben Komponisten, die die großartigste Musik in den letzten Jahrhunderten geschrieben haben. Sind das größere Künstler als die damals Lebenden?
Das glaube ich nicht. Sie haben andere Musik gehabt und es gab mit Sicherheit Spezialisten schon in der Steinzeit, die ein großes Repertoire an Klängen, an Melodien, an Rhythmen hatten. Und sie hatten ja auch offensichtlich eine große Faszination. Es gibt ja eine Darstellung eines Schamanen in der Caverne du Volp in Südfrankreich. Da sieht man einen Schamanen, der einen Mundbogen, also ein Musikinstrument, was nur aus einer Seite, die über einen Ast gespannt ist, besteht. Und der ist wunderbar kraftvoll und ekstatisch dargestellt. Also ich glaube schon, dass diese Faszination der Musik da war und dass es Experten gab. Es ist allerdings auch wieder richtig, dass in der heutigen Zeit, wo wir ja jeden Tag, je nachdem, zwischen 2 und 4 Stunden mit Musik oft natürlich unbewusst oder vorbewusst konfrontiert sind, dass wir ein deutlich besseres auditives Arbeitsgedächtnis haben. Das heißt, dass wir längere Melodien, längere Songs im Gehirn behalten können, als noch die Menschen vor etwa 100 Jahren. Da hat man das angefangen zu testen. In der Steinzeit wird es auch so gewesen sein. Da waren die musikalischen Ereignisse natürlich sehr selten. Und ich vermute, dass das etwas ist, was... Ich meine, das werden wir nie genau wissen können, aber ich glaube schon, dass wir in den letzten Jahrzehnten durch die Omnipräsenz und die viele mediale Qualität auch der Musik ein größeres musikalisches Repertoire und ein größeres Arbeitsgedächtnis oder eine Gedächtnisfähigkeit haben für Musik.
Blicken wir noch einmal zurück auf unseren Slogan: Berlin braucht Musik. Wir alle brauchen Musik. Ist daraus abzuleiten eine Verpflichtung für jeden musikalischen Menschen, diese Begabung zu teilen?
Ich glaube, es ist ein Bedürfnis, wenn jemand sich für die Musik begeistert, dass er diese Kraftquelle auch den anderen Menschen zur Verfügung stellt. Das gehört mit dazu. Es ist sicher auch eine Verpflichtung, würde ich sagen, in unserer Kultur, dass wir diesen Schatz weitergeben, dass wir diesen Schatz verbreiten. Davon gehe ich auch aus. Die Menschen suchen sich ja die Musik. Es gibt ja keine Kultur auf der Welt, die ohne Musik ist. Und es gab wahrscheinlich auch noch keine Kultur auf der Welt, die ohne Musik war. Und Musik wird immer eine ganz wichtige Rolle spielen. Musik gehört mit zu der genetischen Ausstattung unserer Spezies, Homo sapiens. Und Musik hat immer eine große Bedeutung. Und ich glaube, da ist der wichtigste Punkt die gemeinschaftsstiftende Kraft, die Musik eigentlich uns alle gibt und die uns mit anderen verbindet.
Berlin braucht Musik.
Berlin braucht Musik.
Berlin braucht
Musik.
Berlin braucht Musik.
Berlin braucht Musik.
Berlin braucht Musik.